Sterben und Trauern. Das ist der Podcast über Abschied, Erinnerung und der Weg zurück in ein glückliches Leben 2.0. Mit Lea und Michael Reinhardt und mit prominenten Gästen, die über ihre Trauer und ihr Leben mit dem Verlust sprechen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel Sterben und Trauern und dem daraus entstandenen Buch Sterben ungeschminkt geht's jetzt weiter. Persönlicher, nahbarer und voller mutmachender Geschichten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um einen Verlust, der eigentlich beginnt, bevor das Leben beginnt. Und viele wissen nicht, wie sie darüber sprechen sollen, wenn ein Kind im Bauch der Mutter stirbt. Man nennt sie Sternkinder und allein dieses Wort, das erzählt ja von Liebe und Trauer zugleich. Diese Folge steht außerhalb unserer Staffel, aber wir möchten ihr bewusst Raum geben, denn über solch eine Erfahrung wird ziemlich selten gesprochen. Und bevor wir starten, möchte ich euch eine neue Stimme vorstellen. Das ist Maike Schmid. Maike, moin.
Moin, liebe Lea.
Ich freue mich sehr, dass du unser Team von Sterben und Trauern ab jetzt verstärkst. Maike ist eine erfahrene Journalistin, die sich seit ganz vielen Jahren mit den Geschichten von Menschen beschäftigt. Und sie ist Mama von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in Würzburg.
Ja, ich freue mich sehr auf die Geschichten und Momente, die wir gemeinsam hier teilen werden.
Und wir sprechen heute mit Johannes Markmann. Ich kenne ihn bisher nur aus unseren Vorgesprächen, aber seine Offenheit über sein erstes Jahr seit dem tragischen Verlust hat mich berührt. Sein Sohn Fino ist nämlich kurz vor dem errechneten Geburtstermin gestorben.
Für mich ist Johannes kein Fremder. Er ist der Mann einer meiner engsten Kindergartenfreundinnen. Und so habe ich auch dieses erste Trauerjahr nah mitbekommen.
Das ist ja eine Perspektive, die eines Vaters, die man ja relativ selten hört, wenn es um Sternkinder geht. Und ja, heute wollen wir dieser Perspektive Raum geben. Herzlich willkommen, Johannes Markmann.
Grüß euch. Schön, dass ich dabei sein darf. Danke.
Johannes, du und deine Frau, ihr habt euch kennen und auch sehr schnell lieben gelernt und auch eine große Hochzeitsparty mit allen Freunden gefeiert. Mit dabei, im Bauch und auch in vielen Gesprächen schon, war euer Sohn Fino. Ihr habt euch sehr auf euer erstes gemeinsames Kind gefreut, habt schon Babysachen ausgepackt und eure Münchner Wohnung hergerichtet. Die Schwangerschaft verlief relativ beschwerdefrei und Fino sollte dann im Oktober auf die Welt kommen. Dann kam der 17. September 2024. Nimm uns doch bitte mit in diesen Moment.
Ja, das Mitnehmen in eigentlich den schlimmsten Moment, den man sich so ausmalen kann. Also ich saß daheim im Homeoffice, kam gerade aus dem Termin. Da hat meine Frau Sandy angerufen und gesagt, ja, ich muss ganz schnell kommen. Sie war gerade zur Routineuntersuchung bei der Frauenärztin. Und es war Zufall, ich bin gerade eben aus einem Termin gekommen, das heißt, sonst hätte ich wahrscheinlich gar nicht aufs Handy geschaut, das gar nicht gesehen. Sie meinte nur, ja, du musst schnell kommen und was malt man sich in der Situation aus? Ich bin aufs Fahrrad gesprungen, musste 20 Minuten fahren und habe in der Zeit natürlich Kopfkino gehabt, so, ja, was muss da jetzt operiert werden, ist irgendwas, was bei der Geburt kritisch wird. Ich habe keine Sekunde mir ausgemalt, dass es so schlimm sein könnte, weil damit rechnet man 3-4 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin ja nicht mehr. Und dann bin ich bei der Frauenärztin reingekommen, habe meinen Namen gesagt und den Namen meiner Frau. Und dann haben die mich ins Zimmer direkt gebracht und dann hat meine Frau eben gesagt, ja, Fino ist tot, er hat keinen Herzschlag mehr. Das war der Moment, wo ich das erfahren habe und der für mich rückwirkend auch so schlimm ist, weil ich ja weiß, während ich noch die Unwissenheit hatte, war meine Frau ja alleine mit dem Wissen und wie schlimm das dann auch gewesen sein muss. Ja, das war der Moment, wie ich es erfahren habe. Das war der 17. September letztes Jahr, also 2024.
Wie ging es denn genau in diesem Moment weiter? Also habt ihr euch was erklären lassen in der Praxis noch? Ich kann mir vorstellen, da ist ja Ausnahmezustand pur. Ich habe auch gerade am ganzen Körper Gänsehaut.
Ja, also Ausnahmezustand trifft perfekt. Das ist einfach Schockstarre und man muss ja in dem Moment dann direkt funktionieren, weil man muss ja Entscheidungen treffen. Also man muss sagen, wir wurden wirklich sehr gut betreut und behandelt, gerade in dieser Phase bis zur Geburt und auch direkt nach der Geburt. Also die Frauenärztin hatte dann direkt wohl ihre Kollegin auch rübergeholt, damit auch nochmal jemand Zweites das bestätigt oder überprüft, ob da wirklich kein Herzschlag mehr ist. Und in der Zwischenzeit, also während ich unterwegs war, hatte sie auch schon dann im Krankenhaus angerufen, wo wir eigentlich ja auch schon für die Geburt angemeldet waren, hatte auch schon ein Taxi gerufen und also wir sind dann eigentlich ein paar Minuten später direkt ins Krankenhaus gefahren, weil das Schlimmste in der Situation ist ja, und ich glaube, da denkt ja eigentlich niemand dran, ein Kind, das 37 Wochen im Bauch gewachsen ist, muss ja trotzdem auf die Welt kommen, auch wenn es tot ist. Mhm. Und das ist ja dann der nächste Schritt in der Situation. Und genau, wir sind dann ins Krankenhaus und 1,5 Tage später, also am nächsten Tag, kurz vor Mitternacht, kam dann Fino auf die Welt am 18. September.
Das ist ja noch mal krasser irgendwie, dass ihr nicht nur die Nachricht bekommen habt, euer Kind im Bauch ist tot, sondern dass es sofort ins Krankenhaus ging und ihr Fino geboren habt, oder?
Ja, also das ist auch sowas, da hätte es potenziell Entscheidungsspielraum gegeben, was wir aber in dem Moment nicht verstanden haben, weil du musst natürlich das Kind nicht sofort auf die Welt bringen. Theoretisch könnte man da auch noch, oder nicht man, die Familie könnte da auch noch abwarten, bis dann der natürliche Geburtsprozess eingeleitet wird vom Körper. Aber was medizinisch gemacht wurde, ist, es gibt dann eine Tablette, die die Schwangerschaft beendet, also auch hormonell, dass der Körper weiß, jetzt ist es vorbei. Und dann gab es quasi so, das war aber auch freiwillig, also wurde schon gefragt, dass meine Frau dann auch Tabletten genommen hat, die halt so langsam die Venen eingeleitet haben. Also es ging dann schon schnell. Wir sind auch im Krankenhaus geblieben. Sie haben gemeint, wir können auch nach Hause und einfach warten, bis es losgeht. Aber das will man in dem Moment natürlich nicht. Aber worüber ich auch in Vorbereitung jetzt auf das Gespräch nachgedacht hatte, war, wie absurd eigentlich dieser Widerspruch auch war. Du wartest darauf, dass jemand Totes geboren wird. Also was ja einfach so widersprüchlich ist, dieser Gedanke, ich habe ein totes Kind im Bauch und das muss jetzt auf die Welt gebracht werden. Und auch eine natürliche Geburt, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, die meisten denken sich da, boah ja, da muss ja einfach Kaiserschnitt gemacht werden und das so schnell wie möglich rausholen. Aber es war eben auch wichtig und gut, dass die Ärzte auch gesagt haben, nee, das soll eine natürliche Geburt sein, wenn das möglich ist, ist uns dann auch geblieben.
Ihr habt euch recht schnell auch gemeldet. Also die Nachricht, ich weiß auch noch ganz genau, wie ich sie bekommen habe. Ich kann den Wortlaut noch sagen. Und ich weiß, ich habe das am Anfang überhaupt nicht verstanden. Also ich habe das gelesen und du hast dich gemeldet bei, ich weiß nicht, bei wem du dich alles gemeldet hast, aber hast quasi die Rolle übernommen und war der dann auch quasi bereit zu telefonieren, zu sprechen, uns als Freunde da auch direkt in den Moment mit reinzunehmen. Warum war das dir so wichtig, dann quasi im Krankenhaus noch oder so früh quasi dann auch Bescheid zu sagen?
Ja, es war so zweistufig, würde ich sagen. Also das eine war, dass wir natürlich in dem Moment total unter Schock und allein waren. Und deswegen sowieso so die engsten, wichtigsten Leute direkt informiert haben. Aber gleichzeitig, wir waren ja so kurz vor dem Geburtstermin, dass ich ja auch während wir auf die Geburt unseres toten Kindes gewartet haben, haben wir Nachrichten bekommen, hey, wie ist es bei euch? Jetzt geht's ja bald los. Und natürlich Das war auch so ein bisschen das Umfeld, das soziale Umfeld vor sich selbst schützen, aber auch uns davor schützen. Also so kurz vor der Geburt kann man das ja auch nicht verheimlichen, wie es ja sehr viele machen, wenn ein Kind frühzeitig stirbt während der Schwangerschaft. Also, und darum sind wir da dann auch recht offensiv rausgegangen und haben nach der Geburt dann direkt auch eine Nachricht geschickt, so Willkommen Fino.
Die war
wunderschön.
Aber
das halt eine andere Geburt war.
Die war trotzdem mit sehr, sehr viel Liebe und allem formuliert.
Jetzt ist es ja so, dass dein Papa 11 Monate vorher gestorben war und Fino so das Leben war, so war eure Vorstellung. Okay, dein Papa ist gestorben, aber dafür bringen wir Fino auf die Welt. Und diese Vorstellung, die gab es in dem Moment ja auch nicht mehr. Wie habt ihr dann Abschied genommen? Du hast ja auch gesagt, dass ihr natürlich begleitet wurde, wahrscheinlich dann auch von den Gedanken von Maike und ihrer Familie.
Ja, der Abschied ist auch eigentlich so mehrstufig. Das eine ist ja die Geburt. Also wir hatten direkt nach der Geburt, da kommt ja, in unserem Fall kam ein Baby raus, der Fino sah aus, als hätte er geschlafen. Also der hat Farbe im Gesicht gehabt, da war alles dran. Und dann hatten wir ihn nach der Geburt im Arm, hatten dann auch 1,5 Stunden gemeinsam mit ihm. Wir hätten so lange uns Zeit nehmen können, wie wir wollten, aber es war halt mitten in der Nacht und wir hatten natürlich auch die Nacht davor nicht, keine Sekunde geschlafen und konnten irgendwann einfach nicht mehr. Aber also wir hatten wirklich 1,5 Stunden zu dritt im Kreissaal, haben dort glücklicherweise auch sogar Fotos gemacht. Das hat sich total falsch angefühlt in dem Moment, aber es ist die einzige wirkliche Erinnerung, die wir festgehalten haben, sind halt diese Fotos. Wir haben auch nur Fotos zu zweit immer gemacht. Also es gibt ein Foto zu dritt, das hat die Hebamme gemacht, aber sonst haben wir immer nur so wechselseitig Bilder gemacht. Das war so der erste Teil des Abschieds. Dann am nächsten Tag wollten wir ihn nochmal sehen und dann lag der Fino auch im Kreissaal nochmal in so einem Babybettchen bereit quasi. Das war dann irgendwie ganz schlimm, weil da hat man halt schon gesehen, das ist ein totes Baby. Da war das Leben schon auch so gewichen, dass, also ich habe das überhaupt nicht ausgehalten. Für mich war da eigentlich nach 2 Minuten klar, boah, ich kann das jetzt gar nicht mehr. Ich will eigentlich, wenn dann die Erinnerung so behalten, wie es gestern auch bei der Geburt war. Und wir sind dann auch relativ schnell wieder gegangen, sind dann auch nach Hause. Und das war auch das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben. Es gab dann nochmal, also er wurde obduziert und dann wurde er eingeäschert. Wir hatten dann nochmal beim Krematorium so einen Moment für uns, dass wir im Sarg, also dass wir uns vom Sarg nochmal verabschieden konnten, bevor der dann verbrannt wurde. Den hatten wir auch ganz schön geschmückt und da noch ganz viel auch Erinnerungsstücke, gute Wünsche, Briefe, Fotos mitgegeben. Und dann war so der letzte Schritt die Beerdigung. Also wir hatten uns auch wirklich für ein richtiges Grab, also ein Urnengrab entschieden und eine Beerdigung, wo auch ganz viele Leute waren. Also er hat auch nochmal so eine richtige Zeremonie dann bekommen zum Abschied.
Da kann ich auch noch aus meiner Sicht sprechen. Diese Beerdigung war unfassbar schön. Also ihr habt euch da wirklich als Eltern und als Paar so viel Mühe gegeben. Da war so viel Liebe dran. Es waren sehr, sehr viele Leute da, ne? Es waren Freunde von euch, es waren aber auch von der Arbeit Leute da. Du hast sogar noch eine Rede gehalten und es gab Musik, es gab viele Gespräche. Es war wirklich eine wunderschöne Beerdigung, wo man auch gemerkt hat, wie viel Liebe ihr in die Vorbereitung gesteckt hat, was wahrscheinlich auch schon viel Trauerarbeit für euch beide war.
Ja, absolut. Es lagen ja auch 1,5 Monate zwischen der Geburt und der Beerdigung letztendlich, wegen Obduktion, Einäscherung und dann, das klingt ja immer so leicht, man geht zum Friedhof und sucht ein Grab. Da gab es ein Büchlein, wo exakt ein Grab verfügbar war zu dem Zeitpunkt. Also wir wollten ursprünglich eine Baumbestattung. Das ging in München gar nicht, weil ja, Baumgräber sind ausverkauft. Das war dann so die Antwort. Und auf diesem riesigen Friedhof, wo der Fino jetzt liegt, gab es wirklich genau ein freies Urnengrab zu dem Zeitpunkt.
Vielleicht noch einmal zurück, weil du es jetzt schon angesprochen hattest, Obduktion. Fino ist 4 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin gestorben. Ihr habt ihn obduzieren lassen, ja, sprich vielleicht selbst herausgekommen ist relativ wenig.
Ja, also wir haben das Was erfahren, also was letztendlich zum Tod geführt hat, aber nicht das Warum. Also so blöd es klingt, es war letztendlich so das bestmögliche Ergebnis, nämlich also es war eine spontane genetische Mutation, die aber nicht irgendwie vererbt war, die auch quasi keinerlei Wiederholungsrisiko hat. Aber sie ist halt passiert. Also so von anderen Sterneneltern, da hatte ich gehört, die haben von dem Arzt irgendwie dann so einen Spruch gedrückt gekriegt, ja, Mai war halt wie ein Lottogewinn, nur halt ein Scheiß-Lottogewinn. Ne? Aber von der Wahrscheinlichkeit her war es halt so.
Ja. Aber für euch in dieser unglaublichen Situation vielleicht auch ein wichtiges Obduktionsergebnis, um sich keine Vorwürfe machen zu müssen, weil ihr ja wirklich absolut nichts dafür konntet, sozusagen.
Absolut. Also das war das Wichtigste. Einfach für uns die Sicherheit zu wissen, das war einfach ein sau blöder Zufall, eine Laune der Natur, aber nichts, wo wir irgendwas falsch gemacht hätten. Schon gar nicht, dass wir irgendwas hätten machen können. Das war wirklich von einer Sekunde auf die anderen war es vorbei, weil es war so eine fetomaternale Transfusion, heißt es, dass sich eigentlich der Blutkreislauf umgedreht hat, dass nicht mehr die Plazenta das Baby versorgt hat, sondern andersrum. Das ist physikalisch eigentlich gar nicht möglich, aber ist in dem Fall passiert und das ist, ja, da ist die Reaktionszeit, gibt's nicht, ist einfach vorbei in dem Moment und dann, ja, hätten wir auch nichts machen können.
Johannes, das Leben steht still. Also ich stelle mir das gerade vor, die meisten Menschen, die ein Kind zur Welt bringen, dürfen das mit nach Hause nehmen. Und ihr durftet es nicht und konntet es nicht. Und ihr kommt also nach Hause. Ich kann mir vorstellen, das Kinderzimmer ist fast fertig vielleicht. Oder vielleicht habt ihr schon ein paar Babysachen gekauft. Und die stehen jetzt einfach zu Hause rum.
Ja.
Und ja, und ihr geht durch die Räume. Und wisst gar nichts mehr damit anzufangen. Was passiert da in einem?
Jetzt, also es war richtig seltsam, da nach Hause zu kommen. Also wir hatten jetzt noch nicht so alles bis ins letzte Detail vorbereitet. Wir hatten jetzt kein Kinderzimmer aufgebaut, aber wir hatten alle Sachen da, waren vorbereitet und dann kommt man nach Hause. Ist auf einmal zu zweit, der Bauch ist weg. Und das ist auch, glaube ich, so das Besondere in der Situation als Vater. Das ist ja als Vater ein ganz anderes Erlebnis, weil für mich war das wirklich, als hätte ich einen Film zurückgespult oder irgendwie schlecht geträumt, weil ja, auf einmal war kein Babybauch mehr da, kein Baby war da. Ist das jetzt alles, habe ich mir das davor nur eingebildet oder? Ich hatte ja überhaupt nicht dieses körperliche Erlebnis der Geburt, diese Schmerzerinnerung. Ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied auch, warum es auch nochmal so viel schlimmer für die Mütter ist oder für die Mutter ist und warum wahrscheinlich viele Väter in dem Moment auch sich irgendwie ablenken und dann sagen, ich gehe wieder arbeiten oder sonst was. Aber also ich habe mich da extrem mit auseinandergesetzt in der Situation und ja, aber um die Situation zu beschreiben, wir kommen nach Hause, es ist Herbst, die Wohnung ist einfach trist und kalt und leer. Überall stehen so Erinnerungsstücke, also die dich daran aufmerksam machen, dass du hier eigentlich ein Baby mitbringen wolltest. Und dann, ja, es ist einfach eine unendliche Leere. Und dass die Welt stillsteht, das hat sich auch bis heute nicht geändert.
Ihr habt bei euch relativ bald dann auch wie so einen kleinen Altar eingerichtet im Wohnzimmer, mit Kerze. Später kamen dann noch die Bilder auch dazu. Es haben sich Freunde gemeldet, manche haben was geschickt. Wie war das für euch in dieser Anfangszeit? Welcher Kontakt hat gut getan? Welcher hat vielleicht auch nicht so gut getan? Denn natürlich ist man auch als Angehörige, als Freund, als Freundin komplett überfordert in so einer Situation.
Ja, absolut. Also diese Überforderung spürt man auch bis heute. Also jeder ist mit dieser Situation überfordert. In den ersten Tagen, also wir haben, meiner Frau ging es körperlich eigentlich gut nach der Geburt, also so gut, wie es eigentlich nur gehen kann. Wir hatten darum auch vom ersten Tag an haben wir Besuch bekommen. Also es haben sich natürlich gar nicht alle getraut oder sind überhaupt auf die Idee gekommen. Ich meine, normalerweise würde man frisch gewordene Eltern auch nicht 2 Tage nach der Geburt daheim besuchen. Aber da war das ganz, ganz toll und wichtig, dass eben diese Idee doch einige hatten. Maike, du warst ja selbst auch da, weil das die einzige Möglichkeit ist, diese Leere und diese Stille irgendwie auszufüllen und wettzumachen. Man muss ja nicht mal viel sprechen in der Zeit, aber einfach halt nicht allein zu sein, weil klar, wir waren absolut überfordert von der Situation, weil was macht man jetzt zu Hause? Das Leben ist einfach vorbei in dem Moment. Also so fühlt man sich.
Und dann sind ja auch noch die Überforderung natürlich von beiden Seiten und auch so hilflose Aussagen vielleicht von auch Freunden, guten Bekannten. Was hat euch da vielleicht am meisten verwundert?
Ja, also diese Überforderung triggert, glaube ich, viel Floskeln. Also niemand will einem ja was Böses, das muss man einfach ganz klar sagen, auch wenn Dinge einen manchmal verletzen, niemand meint es böse. Aber was in der Situation halt überhaupt nicht hilft, sind so Sprüche wie, ja, ihr seid ja noch jung, beim nächsten Mal klappt es ja dann bestimmt, es wird ja einen Grund gehabt haben und so Sachen, also so Floskelhaftes oder auch so Ratschläge. Also niemand von außen ist in irgendeiner Position, Eltern da Ratschläge zu geben in so einer Situation. Das gehört sich nicht und oder bringt auch gar nichts, weil da hilft einfach nur Mitgefühl und das auszudrücken und zu zeigen, dass man da ist und Verständnis hat und eben nicht dann sowas aufzwänge, die eine eigene Meinung irgendwie da reinbringen will, weil das ist nicht die Zeit für Meinungen, sondern für einfach Beistand. Und das kam schon vor und man muss sich dann auch wirklich einfach klar machen, ja, er oder sie weiß halt jetzt auch nichts Besseres gerade zu sagen, muss man auch akzeptieren können, aber es ist natürlich schwer. Aber das Allerschlimmste, das Verletzendste ist eigentlich, wenn einfach gar nichts kommt. Wenn man aus Überforderung sich einfach gar nicht meldet, das, ja, also die Schweigen ist eigentlich fast schmerzhafter als jede Kommunikation.
Hält das Schweigen bis heute bei manchen an?
Ach, ganz, ganz wenig eigentlich. Also es hat schon bei einigen auch wirklich lange gedauert, aber wir haben auch immer, glaube ich, recht klar gemacht, dass wir offen sind, dass wir sprechen können über die Themen. Nee, das sind eigentlich fast niemand, wo jetzt gar nichts kam. Aber man merkt bis heute, dass so dieses Thema trotzdem weiterhin von den meisten gemieden wird, weil man halt nicht weiß, wie soll man jetzt darüber sprechen. Also wir sagen auch häufig, hey, ihr dürft alle Fragen stellen, die ihr wollt. Wenn wir nicht darauf antworten wollen, sagen wir es schon. Aber diese initiale Hürde können die meisten, also das sind wirklich die meisten, die schon nicht so richtig überwinden können.
Das tatsächlich so, wenn du dann als Freund kamst in dieser ganz Anfangsphase, hat Johannes dir die Tür aufgemacht und erst mal gesagt, du darfst alles fragen, du darfst alles sagen. Schön, dass du da bist. Also ich erinnere mich da noch total dran und das macht es einem dann natürlich auch leichter. Jetzt bin ich, glaube ich, so nah, dass ich sowieso alles gesagt und gefragt hätte, aber mir haben immer wieder Freunde geschrieben, hey, oder angerufen, meinst du, ich kann mich bei denen melden? Wie kann ich mich bei denen melden? Wann kann ich mich bei denen melden? Oder sag mir doch Bescheid, wenn das okay ist. Wo ich immer gesagt habe, mach's einfach. Die sind offen und klar genug. Und ich habe immer nur gesagt, mach's, aber erwarte nichts. Also erwarte nicht, dass gleich abgenommen wird, erwarte nicht, dass gleich zurückgerufen wird oder irgendwas. Aber mach's einfach. Und ich glaube, das ist so diese Hürde, dass man im Kopf denkt, man könnte was Falsches sagen, wobei das Falsche eigentlich nur ist, gar nichts zu sagen.
Ja, und das muss man auch fairerweise sagen. Es gibt ja auch genügend Leute, die versucht haben, sich zu melden, aber, also bei meiner Frau ist es, glaube ich, nicht gar so ausgeprägt wie bei mir, aber also ich reagiere dann teilweise einfach gar nicht. Nicht aus Boshaftigkeit oder weil ich die Person blöd finde, sondern einfach, weil ich es nicht pack. Weil ich es in dem Moment nicht pack und dann vergesse ich es halt wieder. Aber also ich habe teilweise seit über einem Jahr auf die Nachrichten nicht reagiert, weil ich einfach noch nicht dazu imstande war.
Euer Leben hat sich verändert. Ihr habt euch verändert. Du hast erzählt, dass ihr viel unterwegs war, super soziale Menschen, die Gemeinschaft gesucht haben. Und so ist es nicht mehr, ne?
Nee, überhaupt nicht. Also wir haben uns wirklich sehr verändert, sehr zurückgezogen. Also zumindest geht von uns keine Initiative mehr aus. Also wir sind schon offen für soziale Kontakte, aber wir sind halt nicht mehr diejenigen, die sagen, hey, kommt vorbei und oder wir machen irgendwas, sondern es braucht eigentlich immer den ersten Schritt von der anderen Seite und es braucht eine sehr niedrige Einstiegshürde. Also ich habe ein extremes Bedürfnis jetzt nach Sicherheit im Sinne von, wer ist da, kenne ich die alle, mag ich die alle, ist es ein Rahmen, in dem ich mich sicher fühle, also irgendwo daheim oder so. Und also es kam relativ früh dann so, ja, soll man nicht irgendwie zum Bayern-Spiel gehen, zur Ablenkung oder irgendwie auf ein Konzert und oder in eine Bar. Das Letzte, was ich in dem Moment gebraucht habe, war irgendwie so ein offener, unplanbarer Rahmen. Und am liebsten einfach, ja, komm einfach bei uns vorbei und sei da. Mehr geht in dem Moment gar nicht und mehr braucht es auch nicht. Und das hat sich auch bis heute nicht verändert. Also sind ganz viele Ebenen. Smalltalk ist so Dinge, die einem zu banal sind inzwischen, wo ich sage, dafür wende ich keine Kraft und Lebenszeit auf. Und das ist vieles, wo auch von so sozialen Kontakten, die zu oberflächlich sind, um sie weiterzuführen.
Wenn wir jetzt zurückgehen, das ist jetzt ein gutes Jahr her, kannst du irgendwie in Worte fassen, inwieweit sich diese Trauer oder dieses Gefühl gewandelt hat? Du hast jetzt schon zweimal gesagt, das ist bis heute so. Aber was ist da passiert? Man spricht ja immer so von so einem Trauerjahr. Stimmt das, dass ein Jahr lang sich verändert und man dann irgendwie anders weitergeht? Oder wie fühlt sich das für dich an?
Also gerade in dem Fall, wenn das eigene Kind stirbt und so vor der Geburt, bei der Geburt, also da würde ich sagen, ist dieses Trauerjahr schon sehr zutreffend. Also weil so der erste Geburtstag hat schon was verändert. Ganz am Anfang ist halt einfach nur diese Schockstarre und Leere. Dann versucht man es irgendwie zu verstehen und so den Sinn im Leben wieder oder hinterfragt man und versucht den zu verstehen. Und so nach dem ersten Geburtstag war es für uns schon dann ist es irgendwie leichter geworden. Also es ist nicht gut, aber es ist nicht mehr so brutal und niederschmetternd, wie es davor war. Es ist
den immer ersten noch Geburtstag, schlimm. Ja, den ersten Geburtstag habt ihr zu zweit in der Sonne verbracht. Auch eine
Genau.
sehr bewusste Entscheidung.
Genau, also der erste Geburtstag war letztendlich ja auch nicht so schlimm, wie wir ihn uns vorgestellt hatten, aber ich hatte mir das wirklich monatelang ausgemalt, so wie schlimm das wäre, da jetzt in der Arbeit zu sein zum Beispiel und dann eben, ja, nicht, das nicht zu zweit zu haben, sondern irgendwo anders zu sein, wo es dann vielleicht untergeht. Und darum hatten wir uns dann ganz bewusst da auch eine Woche Urlaub genommen, waren in Italien in der Sonne und hatten jetzt auch gar nichts groß geplant, haben nur gesagt, ja, wir essen halt schön, sind draußen und wer sich meldet, meldet sich, wer nicht, der nicht. Aber wir haben einfach für uns einen schönen Tag und das war auch ein ganz besonderer Tag dann mit, ja, auch Zeichen des Universums, an die wir eigentlich nicht so glauben, aber da
Welche zum
war,
Beispiel?
ja, wir waren am Gardasee auf dem Monte Baldo. Das eine war, dass wir da hochgefahren sind und dann erstmal so eine Gruppe Lamas gesehen haben. Und das Lama ist für uns irgendwie so das Krafttier in Verbindung mit Fino. Das war so ein Stofftier, das wir für ihn gekauft hatten vor der Geburt und das auch dabei war. Das hatte auch ihn körperlich berührt, ist so die einzige körperliche Verbindung, die wir irgendwie noch haben. Und da haben wir da diese Gruppe Lamas oben gesehen und als wir mit der Gondel runtergefahren sind, da liefen in Summe zwei Lieder und eins davon war Starman von David Bowie, was auch bei der Beerdigung lief und auch da als eines von zwei Liedern. Also war genau dieses Lied, war dann schon besonders.
Ich höre da raus, dass deine Frau und du, dass ihr ziemlich viel Zeit verbringt, um eben zu trauern. Und manchmal ist es ja so, dass Trauer so unterschiedlich ist, wie die Menschen eben selbst auch. Und gerade als Paar dann einen gemeinsamen Nenner zu finden oder den richtigen, angemessenen Umgang, um sich eben auch eine Stütze sein zu können, das ist manchmal gar nicht so einfach. Wie würdest du sagen, ist euch das gelungen?
Also, es ist super schwierig. Im Verhältnis zu anderen oder zu, was die Situation so hergibt, würde ich sagen, ist uns das sehr gut gelungen. Wir haben alles gemeinsam gemacht. Erstmal waren wir beide auch gemeinsam zu Hause. Also ich war auch krankgeschrieben 2 Monate lang und dass wir auch wirklich beide zusammen so diese ersten Trauerwochen, Monate zusammen hatten. Wir sind beide sehr kreativ, was so die Trauerverarbeitung angeht, aber auch so, dass sich das perfekt ergänzt. Also ich bin eher der schreibt und mit Worten ausdrückt. Sandy ist mehr so die visuell Kreative. Also ich habe ja auch so ein paar Sachen, wir hatten von Anfang an so ganz viele so Steine gemacht, wo wir einfach an der Isar so Steine gesammelt haben, die Sandy bemalt hat, die wir auch bei der Beerdigung verteilt hatten, so als Andenken, die so an schönen Orten ausgesetzt werden. Wir hatten auch, habe ich sogar auch da so kleine Büchlein mit so Geschichten von genau dem Lama gemacht. Wir haben einfach versucht, unser Herz auf Papier oder in irgendwas Greifbares zu bringen und auszudrücken. Und das hat uns extrem geholfen. Wir waren auch von Anfang an bei so Sterneneltern-Initiativen. Also das gibt es ja in jeder größeren Stadt, dass es da auch, ja, so Selbsthilfegruppen oder Organisationen gibt, die da was machen. Und in diesen Runden haben wir schon auch immer gemerkt, wo die meisten kommen da kommen halt die Mütter alleine, weil die Väter einfach anders trauern und das häufig nicht kompatibel ist. Also, dass da Vater und Mutter unterschiedlich Trauer verarbeiten und angehen. Und bei uns hat es von Anfang an super gematcht. Und wir hatten immer das Verständnis füreinander, weil auch das ist ja wichtig. Nicht jeder ist dann gleichzeitig gleich traurig, aber man muss halt einfach das absolute Verständnis dafür haben, dass irgendwas, was wir zugesagt haben, wir dann doch nicht machen können, weil der andere das halt jetzt gerade nicht kann. Oder dass wir auch mal das Haus nicht verlassen können, weil halt einer einfach zu traurig dafür ist oder auch andersrum, dass wir was unternehmen müssen, weil wir das jetzt irgendwie brauchen. Und das war von uns von Anfang an wirklich sehr harmonisch und hat uns auch da durchgetragen. Also ich glaube, das Schlimmste, was einem in der Situation passieren kann, ist, wenn dann auch noch der Partner oder die Partnerin da den Anschluss verliert.
Ihr seid in dem Trauerjahr auch relativ viel schon gereist und wart unterwegs. Wann hast du denn so das erste Mal gemerkt, das sind wieder Momente, in denen ich auch befreit lachen kann, Kraft tanken kann, wenn die Momente vielleicht auch ganz kurz nur waren?
Kann ich gar nicht sagen. Also, weil befreit habe ich mich nicht mehr gefühlt seit der Geburt. Also, befreit sein, unbeschwert sein, das gibt's nicht. Also, das ist nicht zurückgekommen bisher. Das ist auch das, was mir am schwersten fällt, auszumalen, mal wieder so komplett unbeschwerten Abend zu haben mit Freunden. Ja. Also, wir haben vom ersten Tag an haben wir zusammen gelacht und das ist ein Teil unserer Beziehung, das war immer da, aber es ist bis heute nicht so ein unbeschwertes Leben wieder zurückgekehrt.
Aber wenn du jetzt auf dieses Jahr zurückschaust, in dem sich ein bisschen was verändert hat, wenn du dem Johannes von vor einem Jahr gesagt hättest, es geht ja irgendwie weiter. Wenn du jetzt noch mal ein Jahr weiter guckst, Finos zweiter, dritter Todestag, was würdest du dir wünschen? Wie soll sich die Trauer verändern, damit ihr auch als Eltern vielleicht einen Umgang finden könnt, in dem auch ihr wieder befreiter sein könnt.
Wenn ich das wüsste,
Was würdest du dir wünschen?
was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir ein zweites Kind begrüßen können bei uns in der Familie, weil dann würde dieses Elternsein, das ja bei uns so komplett gegen jede Norm eigentlich gerade ist, würde dann auch eine andere Ausprägung finden, nämlich die, wie man sich auch fühlen will, dann würde auch so diese erste Geburt vielleicht schon so einen Erfahrungswert beisteuern und ja, dann hätte das einen ganz anderen Sinn. Das ist eigentlich auch richtig schlimm. Das kommt ja häufig von außen, so ja, dann kriegt halt noch ein Kind, dann passt der wieder. Aber genau das ist es ja nicht. Ein zweites Kind wünscht man sich natürlich, aber da gibt es keine Garantie für und es wird auch nichts irgendwie wieder gut machen. Aber zumindest ist dann dieses Elternsein und dieses eine Familie sein anders wiederhergestellt. Und das ist tatsächlich gerade das Einzige, wie ich mir einen zweiten, dritten Geburtstag von Fino auch so vorstellen kann, dass das ein schöner Tag werden kann. Das ist aber auch, das ist echt richtig schlimm, dass man sich diesen Druck auch so selbst auferlegt. Also das kommt irgendwie als Erwartungshaltung von außen, aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Und das wird ja auch mit der Zeit nicht besser. Der Druck wächst ja gefühlt eher. Ja, aber sonst. Mei, mit der Zeit wird natürlich der Schmerz langsam weniger, der wird nie ganz weg sein, aber ich kann mir ehrlich gesagt gerade den zweiten, dritten Geburtstag gar nicht so richtig ausmalen oder ich kann mir auch nichts wünschen konkret.
Wir haben ja wir haben ja auch schon Gespräche geführt mit beispielsweise zwei anderen Frauen und die eine davon hat ihren dreijährigen Sohn verloren und ja, es hat viele Jahre gedauert, aber heute kann sie sagen, dass sie wieder ein glückliches Leben 2.0 führt und dass die Trauer, entgegen was viele andere sagen, nie aufhört und auch nicht aufhören muss, sondern sich verändert und auch ein Teil von einem werden darf und auch muss in ihren Augen, weil es geht natürlich gar nicht anders. Du wirst dein Kind immer lieben und das ist ja auch wichtig und richtig so.
Ja, 100%. Also das wird für immer ein Teil von uns sein. Also Fino ist ja trotzdem unser Sohn, auch wenn er letztendlich tot auf die Welt gekommen ist. Aber Wir sind eine Familie, wir sind Eltern und das wird immer unser Sohn bleiben, dem wir nur Liebe entgegengebracht haben, der so zu einer richtigen kreativen Muse auch geworden ist. Aber die Trauer wird nie weggehen und dieser Tod wird auch nie einen Sinn ergeben, sondern das wird für immer das ein großes Warum und warum wir sein.
Vielleicht kann ich jetzt noch das einbringen, was die Sternmama mir erzählt hat bei unserem letzten Gespräch, dass sie gelernt hat, dass man auf unterschiedliche Weisen loslassen kann. Man kann die Faust nehmen und quasi sie umdrehen und öffnen und man lässt los. Oder man kann die Faust nehmen und sie die Hand nach oben blicken lassen und sie öffnen. Und damit lässt man auch los, aber man behält ihn bei sich. Und ich denke auch so, wie ihr das mit der Gedenkkultur, mit den Steinchen, die ja auch um die ganze Welt reisen, macht, mit den Büchern. Also er ist für viele, nicht nur für euch, sondern auch für viele andere sehr, sehr präsent mit euren
Ja,
schönen Tattoos, genau.
genau. Wir haben uns ja auch beide im Dezember letzten Jahres tätowieren lassen. Also wir sind beide absolut nicht die Typen für Tattoos, aber unabhängig voneinander haben wir beide noch im Krankenhaus so gedacht, boah, irgendwie will ich sowas haben, was bleibt. Und dann haben wir
Ja.
uns beide so ein kleines Tattoo stechen lassen.
Schöner Gedanke.
Na.
Johannes, ganz lieben Dank, dass du so offen mit uns darüber gesprochen hast. Natürlich habe ich den ganz, ganz großen Wunsch, dass ihr auch wieder glücklich werdet. Und du hast gesagt, es waren immer Menschen für euch da, dass das natürlich auch weiterhin so sein wird, dass ihr immer die Menschen um euch habt, die euch gut tun. Und ja, dass ihr da vielleicht auch wieder das Gefühl entwickeln könnt, wir sind offen für die Menschen und gehen wieder auf sie zu und sind nicht immer diejenigen vielleicht, die Initiative von außen wieder brauchen.
Ja, das wird auch wieder kommen. Es wandelt sich auch langsam wieder, aber das gerade so für das erste Jahr war das
Ja,
schon die
richtig,
Zusammenfassung.
ne? Ja.
So, es ist viel
Ja.
so, ja, Mai, dann halt nicht. Ist auch
Ja, und auch
okay.
gerade das, was du auch eben Menschen mitgeben kannst, die irgendjemand kennen, der in dieser Situation ist, ne? Einfach dieses meldet euch, erwartet aber erstmal nichts, aber trotzdem kommt. Also seid nicht still.
Ja, aber auch, genau, das ist so der Tipp fürs Umfeld, aber auch für die Eltern. Setzt euch damit auseinander, sprecht miteinander, drückt euch aus, fordert das Verständnis von anderen ein. Also für mich war echt so ein essentieller Teil auch diese Trauerrede für die Beerdigung zu schreiben. Das war so wichtig, weil ich mir da über so viele Dinge Gedanken gemacht habe, ganz verschiedene Perspektiven auch eingenommen habe, dass es sowohl für die Menschen, die bei der Beerdigung waren, glaube ich, wertvoll war, so einen Einblick zu bekommen und mitgenommen zu
Total.
werden, aber auch für uns selbst, dass wir so unsere Geschichte doch noch so erzählen konnten auf eine Weise, wo wir mehrere Leute auf einmal auch erreicht haben. Und das kann ich auch wirklich allen nur empfehlen, sich da zu öffnen und in die Richtung was zu machen und es nicht mit sich selbst auszumachen und zu meinen, es ist jetzt ich gegen den Rest der Welt, sondern das geht nicht ohne den Rest der Welt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine, ja, Perspektive als Sternpapa, die ja viel zu wenig auch gehört wird, weil es ja häufig auch die Mütter sind, wie du ja auch schon gesagt hast, die im Vordergrund stehen. Vielen Dank. Ich danke auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein bei dieser ganz besonderen Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann ja, teilt sie gerne und sprecht darüber. Aktuelle Einblicke in unsere Arbeit, die gibt es übrigens auch auf Instagram. Sterben und Trauern heißt da unser Podcast. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir wollen euch unser aktuelles Buch Sterben ungeschminkt ans Herz legen. Das ist quasi für alle, die sich vertiefend mit dem Thema Sterben, Trauern und Begleiten auch auseinandersetzen möchten. Im Herder Verlag Anfang dieses Jahres erschienen, gemeinsam mit dem Palliativpsychologen Ernst Engelke, meinem Papa Michael Reinhardt und mir. Und noch einen kleinen Ausblick. Am 19. Januar, da erscheint unser neues Buch Mit der Trauer weiterleben. Darin findet ihr eigentlich alle Gespräche aus der zweiten Staffel Und ja, die weiteren Infos dazu gibt es auch in den Shownotes. An dieser Stelle sage ich vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.